Wie kommt man zu einer Predigt? Man betet. Bei dieser Predigt dieses Mal habe ich Gott gefragt, worüber soll ich predigen? Und immer wieder, wenn ich so nachdachte, kam mir ein Wort in den Sinn. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir leben in einer Zeit, wo der Glaube vielfach erschüttert wird, wo die Hoffnung eingetauscht wird in Resignation und Mutlosigkeit. Der Apostel Paulus zeigt uns eine Basis, nämlich in dem Text, in dem dieser Satz steht, in Römer 5, die Verse 1 bis 11. Ich möchte uns diese Lebensbasis einmal vorlesen. Römer 5, Kapitel 1 bis 11. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden durch das, was Jesus Christus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden, und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark, und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren, und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist seine Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir nun durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, und das, als wir noch Feinde waren. So werden wir dann auch gerecht, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Römer 5 ist ein Einstieg in einen ganz neuen Themenbereich. Es geht jetzt nicht mehr um den rettenden Wendepunkt in unserem Leben, sondern das sich im Leben entfaltende der Jüngerschaft der Nachfolge Jesu. Davon sind die nächsten vier Kapitel 5 bis 8 voll. Es ist ein paar Jahre her, da hatte ein Verwandter von mir, ein Nahverwandter, Geburtstag. Die Leute kamen zu ihm und beschenkten ihn, Socken, CD, DVD, Bücher und so einige Dinge. Und dann schenkt ihm einer zwei Karten für ein Spiel seiner Lieblings-Eishockeymannschaft. Und seine Augen leuchteten und strahlten und er war vollauf begeistert. Den ganzen Abend nahm er wieder die Karten vor, schaute sie an und war voller Vorfreude auf das, was da kommt. Begeisterung. Was begeistert dich eigentlich noch? Gibt es da etwas, wo du sagst, dafür brenne ich, da geht mein Herz auf und die Augen werden größer? Kennen wir das noch, so ganz aus dem Häuschen sein als Christen, begeistert über Gott? Oder sind wir schon so zivilisiert langweilig geworden, integriert bis zum geht nicht mehr? Die Bibel, ein Buch der Begeisterten, stellt uns hier einen Paulus vor, der uns sein Herz öffnet und uns sagt, wo der Grund seiner Begeisterung ist. Er gebraucht dafür ein anderes Wort. Dreimal im Text taucht das Rühmen auf. In Vers 2, Vers 3 und Vers 11 steht es. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Ich bin begeistert. Ich rühme Gott. Vorher hat er diesen Begriff auch schon erwähnt. In Kapitel 2, 23, 3, 23 und 27 und auch 4, Vers 2. Aber dort taucht es als ein fehlgeleitetes, verfehltes Rühmen auf. Und zwar, dort wird sich gerühmt über die Werke, die man tut, über die Beschneidung, die man hat, über die Tradition, aus der man lebt. Aber das ist hier nicht mehr der Fall. Wie bei einem Bild ein wunderbarer Rahmen diesen Text umhüllt, das Rühmen, den Inhalt des Bildes. Darauf wollen wir schauen. Dreimal rühmen, begeistert sein von, und jetzt geht es um den Inhalt dessen, weswegen rühmt sich denn Paulus? Und ich erkenne drei Bereiche. Sie markieren die Vergangenheit. Wir haben, sagt er. Sie markieren die Gegenwart. Wir sind oder wir stehen fest. Und die Zukunft, die Hoffnung, wir werden. Wir haben einen Besitz. Wir sind nicht Menschen, die als Christen nichts haben, sondern hier wird in Vers 10 uns gesagt, wir haben Frieden mit Gott durch die Versöhnung Christi. Das ist wichtig, dass da die Grundlage unseres Glaubens liegt. Sie liegt nicht in unserer Liebe zu Gott, sondern der Liebe Gottes zu uns. Und diese Liebe ist uns begegnet, wenn wir Christus kennengelernt haben. Es war nicht unsere Idee, sondern Gottes Idee, uns hineinzuführen in seine Berufung, Johannes 15, Vers 16. Nicht unser Glaube ist vorangegangen, sondern seine Liebe war zuerst. So ist die Grundlage, dass Gott selbst gehandelt hat. Und das wankt nicht und das kann uns auch niemand nehmen. Gott hat seine Liebe in uns investiert und er wird unseren Glauben auch zum Ziel führen. Und es ist ein Friede, der in unserem Herzen Fuß gefasst hat. Er übersteigt unser Denken, unsere Vorstellung nach Philipper 4, Vers 7. Und er ist auch dann da, wenn scheinbar alle Umstände gegen uns sprechen. Er ist so wichtig für unser Leben, dass er uns auch eine Hilfe sein kann, wenn wir in Entscheidungssituationen sind oder auch Handlungen begehen wollen. Immer die Frage, haben wir diesen Frieden? Kolosser 3, Vers 15. Und dieser Friede will uns regieren. Der Friede des Christus regiere oder entscheide oder sei Kampfrichter in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Kolosser 3, Vers 15. Das ist das, was wir haben. Die Vergangenheit. Dann wird hier noch gesagt, wir stehen in etwas fest. Also auch dort, wir haben einen Raum, einen Lebensraum. Man könnte auch einen Teil dazu noch zum Vergangenen rechnen, nämlich wir sind in Gnade. Vers 2a. Wir erleben die Gnade Gottes nicht nur einmal und haben sie erlebt, sondern wir leben in einem Bereich der Gnade. Das ist noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir können von Gnade zu Gnade gehen. Wir haben hier Gnade als einen Gegensatz zu unserem Leistungsdenken. Leistung fordert uns immer wieder heraus. Du musst das tun, du musst jenes tun. Aber die Gnade, von der hier gesprochen wird, ist die Liebe Gottes, die uns so wertvoll macht, dass Gott für uns seinen Sohn gegeben hat. Wir müssen nichts leisten. Manchmal leisten wir uns auch manches. Aber das ist nicht gemeint, sondern wir sind in der Gnade Gottes. Dieses Denken ist unwahrscheinlich entspannend. Es ermöglicht uns Freiräume, unser Leben zu gestalten. Es ermöglicht uns, neue anzufangen, wenn wir Fehler begangen haben. Diese Gnade lässt uns zur Ruhe kommen. Sie gibt diese Bereiche, wo wir neu entdecken können und uns auch entfalten dürfen in unserer Berufung. Wir dürfen diese Gottesbeziehung pflegen, ohne Angst zu haben, dass wir nicht dem entsprechen können, was Gott will. Wir haben sie nicht verdient, sondern wir haben sie durch den Heiligen Geist empfangen und das ist eigentlich das größte Geschenk. Natürlich kann man aus der Gnade fallen. Es gibt so drei Bereiche, wo das geschehen kann, so drei Anfechtungen. Das eine ist, wir fallen zurück in einen alten, sündigen Lebensstil. Philipper 3, 17 bis 19 beschreibt das. Oder wir driften ab in die Werkgerechtigkeit. Schau an, was für ein Christ ich bin. Was habe ich nicht alles geleistet? Da spricht Galater 5, Vers 4 dagegen. Oder, auch sehr gefährlich, wir fallen in Irrlehren ab. 2. Johannes 8 und 9. Wir haben aber Zugang zur Gnade. Selbst wenn wir einmal durch diese drei Anfechtungen hindurchgehen, können wir die Gnade Gottes immer wieder neu ergreifen, wenn wir erkennen, dass wir ihn nötig haben, dass wir seine Liebe brauchen, wenn wir Buße tun. Er hat uns die Tür zum Leben aufgemacht. Das ist wie eine Brücke über einen Fluss. Das ist wie eine offene Tür in einen Festsaal hinein. Das ist wie zu wissen, wo ist der Weg, den ich zu gehen habe. Das ist wie nach langer Gefangenschaft endlich Freiheit. Das ist wie das Kennwort für den Safe zu haben. Das wird hier gesagt. Wir haben Vergangenheit. Wir stehen Gegenwart. Und das Letzte, wir werden Hoffnung. Vers 10, wir werden selig oder gerettet werden. Das ist entscheidend für eine Begeisterung. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben ist entscheidend für unser irdisches Leben hier. Sie beeinflusst unsere Haltung ganz stark zu irdischen Dingen. Wenn ich es genau betrachte, ist ohne die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes ein Leben ein Stück sinnlos. Ja, unsere Haltung zum irdischen Leben wird fundamental davon beeinflusst, ob wir diese Perspektive haben, ob wir wissen, gerade in unserer jetzigen Situation, wo alles so ein bisschen drunter und drüber ist, alles so angefragt ist, dass da eine Hoffnung ist, die über unser Leben hinausreicht, bis in die Ewigkeit. Dass wir wissen, am Ende wird Gott sagen, es wird gut. Und er wird es nicht nur sagen, sondern wird es tun. Der große Xerxes von Griechenland, er ist losgezogen und er war begeistert. 1,7 Millionen Soldaten hat er. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So groß war das Heer. Und auf einmal ist ihm deutlich geworden, alles ist vergänglich. Und dann war er tief verzweifelt. Es scheint nur zwei Antworten für ein Leben ohne Hoffnung zu geben. Entweder Vergnügungssucht oder Verzweiflung. Nein, mit Hoffnung dürfen wir leben. Ein Leben mit Hoffnung geht auf ein Ziel zu, was außerhalb von Raum und Zeit liegt, nämlich Gottes Ewigkeit. Dieses Ziel ist ein fester Anker, Hebräer 6, 18 bis 20. Und an diesem dürfen wir unser irdisches Leben festmachen. Deshalb können die Stürme des Lebens uns nicht vom Kurs abbringen, sondern wir wissen, wir gehen auf dieses Ziel zu. Ja, Hoffnung ist die Zukunft. Und diese Hoffnung wird sogar noch gestärkt, wenn sie in Widerstände hineinkommt. Sie wächst an Widerständen. Die Hoffnung überwindet die schwersten Widerstände, Vers 3 und 4. Paulus schreibt, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, wenn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduldig aber macht es uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich auf die Hoffnung der Erlösung. Das ist natürlich ein bisschen verrückt. Paulus sagt, mir geht's schlecht, aber dass es mir schlecht geht, das ist gut. Können wir das nachvollziehen? Das ist ein bisschen schwierig in unserem Denkproblematik hinein. Ja? Paulus sagt, ich freue mich, weil es ein Problem gibt, ich weiche nicht aus. Denn ich weiß, dass durch die Bewährung in den Schwierigkeiten meine innere Kraft wächst und das macht mich siegesgewiss, weil ich weiß, der Heilige Geist ist da. Ein kleines Kind, was mehrmals mit seinen Kindern durch einen Tunnel im Auto mitgefahren ist, weiß, dass nach dem Ende des Tunnels das Licht kommt. Es hat diese Erfahrung gemacht und genauso geht es uns, wenn Schwierigkeiten und Leiden in unser Leben kommen. Dadurch erkennen wir, dass am Ende des Tunnels Licht ist. Dass als geübter Christ wir durch Anfechtung hindurchgehen und dass am Ende die Hoffnung da ist. Und das ist keine unsichere Hoffnung, sondern eine Sicherheit, eine sichere Hoffnung. Warum? Weil wir durch Christus gerechtfertigt und versöhnt sind. Wir haben die Liebe Gottes ins Herz bekommen. Sie ist da. Manchmal wird sie verdeckt, manchmal scheint sie etwas verschüttet zu sein. Aber Gott liebt uns und er möchte, dass diese Liebe durch uns durch zu den Menschen kommt. Und er liebt uns, selbst wenn wir in Sünde fallen. Das verstehe ich manchmal nicht, aber das ist gut. Diese Liebe Gottes ist ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Wir haben eine sichere Hoffnung, weil wir wissen, der Heilige Geist ist in uns. Vers 5b. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Das ist keine billige Vertröstung auf die Zukunft, sondern es ist etwas, was in uns jetzt schon begonnen hat und was sich unser Leben bis zu unserem Tod oder der Wiederkunft Jesu durchzieht. Dieser Heilige Geist gibt uns die innere Gewissheit, dass wir zu ihm gehören, Römer 8, Vers 16. Und dieser Heilige Geist ist auch Gottes Anzahlung, 2. Korinther 1, 22, 5, Vers 5. So ist es eine feste Zusicherung. Ich denke, dass es wichtig ist, das zu wissen, diesen Inhalt des Bildes sich anzuschauen und sagen, wir haben etwas, wir stehen in etwas und wir gehen auf etwas zu. Dafür lasst uns ihn preisen. Rühmen heißt, Gott dafür lobpreisen, begeistert zu sein. und es den Menschen weitersagen. Es gibt kein konservatives Begeistertsein. Begeisterung ist erfrischend, sprudelnd, bleibt nicht verborgen. Das lasst uns weitergeben in unserer Zeit, denn unsere Vergangenheit ist geklärt. Wir haben Frieden mit Gott. Die Gegenwart ist ein Geschenk. Wir stehen in der Gnade. Und die Zukunft ist uns sicher. Wir werden ihn sehen und seine Herrlichkeit. Lass dich neu davon begeistern und stecke andere damit an. Amen.